Ja, hallo, herzlich willkommen. Tonspurwissen ist wieder da. Der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und Ursula Weidenfeld ist auch wieder da. Ich grüße Sie.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir wollen heute über Gebrechlichkeit reden. Das ist ein Thema, das ganz neu natürlich nicht ist, für jeden klar, aber ein Thema, in dem die Forschung im Moment riesige Fortschritte macht. Man kann ganz viele neue Sachen jetzt wissen über Gebrechlichkeit und auch ehrlich gesagt über das persönliche Risiko, irgendwann im Alter möglicherweise zu denen zu gehören, die öfter hinfallen und langsamer wieder aufstehen. Und weil das so ist, habe ich mich heute verabredet mit Heike Vogel, die am Deutschen Institut für Ernährungsforschung, an Leibniz-Institut, an Fragen der Diabetes und des Übergewichts forscht. Sie ist Biologin und forscht zu Genen. Und mit Simon Sündermann, der am Herzzentrum der Charité Herzchirurg ist und eben auch an dieser Studie beteiligt ist, über die wir heute reden wollen, in der es darum geht, wie ältere Patienten besser sich vorbereiten können auf Herzoperationen, vielleicht Herzoperationen am Ende auch ganz ersparen können und wie sie überhaupt besser und gesünder alt werden. Hallo Frau Vogel und hallo Herr Sündermann.
Guten Tag, Frau Weinfeld.
Hallo, guten Nachmittag.
Was ist Gebrechlichkeit?
Gebrechlichkeit ist ein Begriff oder ein klinisches Syndrom, was erst so in den letzten Jahren überhaupt beschrieben wird von den Altersmedizinern. Da gibt's so erste Definitionen, die sind jetzt inzwischen auch immerhin schon 20 Jahre alt, aber viel länger jetzt auch nicht. Das liegt einfach daran, dass es immer mehr Menschen im höheren Alter gibt, die ein höheres Alter erreichen und dementsprechend auch eben Patienten, die dann mit diesem Syndrom unterwegs sind. Das ist quasi eine Bezeichnung für, naja, wenn man älteren Menschen anschaut, ne, dann ist es ja schon manchmal so, dass man so denkt, der ist so ein bisschen tatterig, der ist so ein bisschen nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs und so dieses Eyeballing, dieser Eindruck des Patienten, das wird eben hat man festgestellt, dass das nicht nur so eine, naja, so eine Alterserscheinung ist, sondern dass das wirklich auch ein klinisches Syndrom ist mit verschiedenen Komponenten und das ist eben das, was die Gebrechlichkeit beinhaltet. Das heißt also,
das wollte ich gerade fragen. Also, Norman, ist es nicht normal, dass alte Leute irgendwie nicht mehr so gut zu Fuß sind, ein bisschen langsamer laufen und sich öfter mal festhalten?
Das ist genau richtig, aber es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist auch nicht nur eine Erscheinung des älteren Patienten, sondern es gibt auch eben jüngere Patienten, bei denen durchaus auch schon solche Erscheinungen auftreten, nicht? Und eben, man kann sozusagen sagen, also es gibt ein numerisches oder kalendarisches Alter, es gibt 80-jährige Menschen und es gibt 80-jährige Menschen. Die sind aber teilweise in ihrem biologischen Alter völlig unterschiedlich und das kann man eben mit dieser Beschreibung der Gebrechlichkeit eben so ein bisschen dann auch quantifizieren sozusagen, das biologische Alter, nicht? Und das sind dann eben, also im Endeffekt wird es beschrieben als eine verminderte Resistenz gegen äußere Stressoren, die dann eben zu verschiedenen Dingen eben wie verlangsamte Gehgeschwindigkeit führen. Aber das sind eben Faktoren, die man messen kann, ne? Oder auch die Handkraft. Das ist jetzt nicht gleichbedeutend mit jeder Mensch wird älter und damit schwächer. Das ist definitiv so. Das ist auch nachgewiesenermaßen so, dass es einen gewissen Rückgang der Muskelmasse gibt. Das ist gar keine Frage. Aber das ist eben sehr unterschiedlich ausgeprägt bei unterschiedlichen Menschen.
Und kann man sagen, wie viel Personen betroffen sind von dieser, ich sage jetzt einfach mal Übergebrechlichkeit oder genau, Gebrechlichkeit, also nicht altersgemäßen körperlichen Nichtleistungsfähigkeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist aber gar nicht so einfach zu beantworten. Dadurch, dass das eben noch gar nicht so lange jetzt auch in der Klinik als quasi Risikofaktor erfasst wird oder eigentlich generell noch sehr selten erfasst wird, ist das gar nicht so richtig gut zu beziffern. Da arbeiten wir eben dran und da das von Interesse ist, weil das wahrscheinlich mehr Patienten betrifft, als man denkt, ist eben auch diese Kooperation jetzt hier zwischen unserer Klinik und dem Institut von Heike eben zustande gekommen, weil wir eben genau das untersuchen wollen. Natürlich sowohl auf Populationsebene, also wie viele Patienten sind denn da überhaupt betroffen oder wie viele Menschen? Es geht ja nicht nur um Patienten, sondern es geht ja auch generell um Menschen und eben aber auch die Grundlagen da etwas besser zu erforschen.
Genau, das müssen wir nochmal erklären. Heikes Institut ist das Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke und die machen eben ganz viel über Diabetes, Diabetologie und Lebensstile, wie man sich eben auch schützen kann. Und deshalb war das eben der richtige Partner auch für die Charité, um eine solche Studie zu machen und eben auch diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Was haben Sie denn, also Sie haben eine Studie gemacht und das Ergebnis der Studie war, es gibt ein Gen, was besonders deutlich zeigt, ob jemand im mittleren, späteren Alter möglicherweise gebrechlich ist oder gebrechlich werden kann. Was haben Sie gemacht in der Studie?
Genau, das kann ich ja vielleicht ganz kurz mal erläutern. Wir haben uns im Prinzip gefragt, gibt es Gene, die besonders aktiv sind, also ganz stark arbeiten oder weniger stark und im Zusammenhang mit Gebrechlichkeit stehen? Das heißt, wir haben mit Simon zusammen überlegt, können wir unsere Expertisen irgendwie kombinieren und bündeln, indem wir bei den Patienten, die er bei sich an der Charité operiert,
Die haben alle eine Herzkrankheit.
Die haben alle eine Herzerkrankung, sind deswegen im Krankenhaus. Und wir haben vor der Operation die Patienten untersucht im Hinblick auf die Gebrechlichkeit. Das heißt, wir haben unter anderem, wie Simon schon sagte, die Ganggeschwindigkeit bestimmt, also wo die Patienten 5 Meter gehen und wir messen, wie lange sie dafür brauchen. Das ist ein Test. Der zweite Test, die Handgreifkraft, das heißt, wie stark können die Patienten gegen einen Widerstand drücken mit ihrer Hand. Dann die Mobilität, das ist ein sogenannter Time-Up-and-Go-Test, das heißt, die Patienten müssen sich von einem Stuhl aufrichten, ein paar Schritte laufen und wieder hinsetzen. Das kann man messen. Und anhand dieser Parameter kann man bestimmen, wie stark sind die Patienten gebrechlich oder weniger stark. Und wir haben das Ganze dann kombiniert mit Proben, Skelettmuskelproben vom Oberschenkel, die hat ja Simon genommen während der Herzoperation und zu uns geschickt in unser Labor und wir untersuchen dann alle Gene in einer Zelle, also in allen diesen Proben. Das sind ungefähr 25.000 Gene, wenn man sich das mal vorstellen möchte und wir wissen dann von jedem einzelnen dieser Gene, wie stark ist es aktiv. Und dann haben wir die Daten kombiniert, das heißt, was haben wir bei den Patienten gemessen? Wie stark sind sie gebrechlich und wie stark sind bestimmte Gene aktiv? Und wir haben dann versucht, übereinander zu legen, finden wir besondere Gene, die besonders auffällig sind, also besonders stark, wir sagen dazu, miteinander korrelieren. Und da haben wir insgesamt 10 Gene gefunden, die interessant sind. Und eins ist besonders auffällig in dem Hinblick, dass es vorher schon beschrieben wurde als wichtiger Faktor für die Herzfunktion. Das wurde schon in anderen Studien gezeigt. Und außerdem wissen wir, dass dieses Gen aktiv ist und dann aber auch, wir sagen dazu, das Eiweiß, das Protein in das Blut abgegeben wird. Und das haben wir dann natürlich interessant gefunden im Hinblick, was wir später bei den Patienten messen können, vielleicht als sogenannten vorzeitigen prädiktiven Marker oder vielleicht auch um bestimmte Interventionen zu starten.
Also ein prädiktiver Marker heißt, ist es das Risiko, dass die irgendwann mal gebrechlich werden oder sind sie es schon? Nur ganz kurz nochmal als Frage dahinter. Jetzt würde ich ja denken, wenn jemand in der Charité landet mit einer Herzerkrankung und operiert werden muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt gebrechlicher oder die gebrechlicher ist als jemand anders ja sowieso relativ hoch. Also an was misst man das dann? Sagt man, Menschen, die herzkrank sind, sind gebrechlich oder gibt es auch Gesunde, die man untersucht und sagt, bei denen sieht es aber anders aus?
Ich kann ja ganz kurz starten. Die Patienten waren natürlich alle in einem höheren Alter, also über 70. Aber nichtsdestotrotz gibt es Patienten, die gesünder sind im Hinblick auf Gebrechlichkeit und die eine stärkere Gebrechlichkeit aufweisen. Das heißt, in dem Fall sagen wir nicht, wir vergleichen Erkrankte und Nicht-Erkrankte, wie wir das oft zum Beispiel bei Diabetes machen oder bei Übergewicht. In dem Fall korrelieren wir. Das heißt, ist vielleicht die Aktivität von einem Gen stärker, je stärker ein Patient gebrechlich ist. Das heißt, man korreliert die Daten. Und die sind natürlich nicht so gesund, vielleicht wie ein 30-Jähriger, aber nichtsdestotrotz gibt es starke Unterschiede. Und diese Unterschiede, wenn es sie nicht geben würde, hätten wir im Prinzip die Gene nicht analysieren müssen. Aber das ist sozusagen die Grundlage, um zu wissen, ob da eine Beziehung zwischen den Genen und dem Phänotyp besteht.
Und dieses eine Gen, was Sie gefunden haben, was besonders aktiv ist, das, ich sag das jetzt nur mal der Vollständigkeit halber, das heißt S100A1.
Richtig.
da gibt es aber auch noch viele andere Gene, die dann möglicherweise eben auch dafür sorgen. Es ist nicht nur ein Gen, was einen gebrechlich macht.
Absolut, genau. Das ist einerseits, also beziehungsweise ist es komplexe Problem dieser Erkrankung, dass es, wir sagen immer, polygen verursacht ist. Also viele Gene spielen damit zusammen. Also nicht nur, wenn ich dieses Gen, wie Sie sagten, S100A1 verändere, dann werde ich stärker gebrechlich oder weniger. Aber was wir halt gesehen haben, und das war interessant, je weniger wir von diesem Gen haben, sage ich mal einfach so, also weniger aktiv das Gen ist, umso gebrechlicher bin ich. Das heißt, es ist sozusagen gut, je mehr ich habe, umso besser ist es für meine Gesundheit oder je mobiler bin ich in dem Fall. Vor allem die Mobilität war damit verbunden.
Kann man jemandem, der wenig Aktivität hat, Hoffnung machen und sagen, bring deine Gene auf die Beine, dann geht's wieder? Herr Sundermann.
Ja, also das sind jetzt aber zwei Ansätze. Genau, ich kann das vielleicht noch aus der klinischen Sicht so ein bisschen ergänzen. Wir behandeln ja den herzkranken Patienten primär am Herzen. Was uns jetzt aber interessiert an dieser Gebrechlichkeit ist, dass das ein eigenständiger Risikofaktor ist. Wir haben heutzutage zur Behandlung der Herzerkrankung ein so großes Armamentarium an Therapiemöglichkeiten, dass wir durchaus anhand des individuellen Patientenrisikos eben entscheiden können, welche Therapie ist für welchen Patienten die beste. Und es gibt natürlich invasivere Eingriffe wie eine offene Herzoperation und weniger invasive Eingriffe wie ein katheterbasierter Eingriff an einer Herzklappe beispielsweise. So. Und wenn wir jetzt unterschiedlich gebrechliche Patienten haben und wissen natürlich, dass ein gebrechlicherer Patient ein wahrscheinlich ungünstigeres Ergebnis der Operation hat oder die Operation funktioniert, aber der Patient kommt nie wieder aus dem Krankenhaus. Das ist ja auch kein gutes Ergebnis. Hier haben wir dann ein neues Werkzeug, um das besser abschätzen zu können, welche Therapie ist für welchen Patienten vielleicht die geeignetere Therapie. Das ist das, was uns quasi aus klinischer Sicht vor allem an diesem Unterschied in der Gebrechlichkeit interessiert. Und wenn wir jetzt noch wir haben das Gen, aber wie Heike ja schon gesagt hat, das Gen ist ja auch sozusagen messbar im Blut. Also das Protein ist messbar und das ist dann ein sogenannter Biomarker. Und wenn man diesen Biomarker jetzt bestimmt, dann ist das natürlich eventuell ein guter Parameter, der auch noch in die Risikobewertung, in die individuelle Risikobewertung des Patienten einfließen kann, um dann Therapieentscheidungen eben individueller zu gestalten und besser für den Patienten.
Also Sie würden sozusagen, wenn Sie sehen, dieses Gen ist besonders aktiv oder ist besonders inaktiv, andere Operationsentscheidungen treffen, als wenn Sie es nicht wüssten.
Das wäre im Prinzip eine Idee dahinter. Natürlich muss man, bevor man also eine Therapieentscheidung zu treffen, ist eine relativ starke Aktion. Da muss man sehr, sehr gute Beweise und Argumente dafür haben, dass wirklich basierend auf diesem, sage ich mal, Marker und auf der Gebrechlichkeit, dass das ein so großer Faktor ist, dass man darauf wirklich eine endgültige Entscheidung trifft. Aber es ist ein weiterer Baustein, um eine umfangreiche Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Also genauso wie mit, wir können nicht das Gen anschalten und ausschalten und dann ist der Patient gebrechlich oder nicht, können wir nicht sagen, S100A1 ist hoch, den können wir nicht operieren. Aber es ist eine weitere Komponente, um das Gesamtbild sozusagen zu ergänzen. Und nochmal, um auf die Therapiemöglichkeiten zurückzukommen. Also ich denke durchaus, und es gab ja auch eine Vergleichsstudie, die auch quasi erwähnt wurde in der Diskussion in unserer Studie bei Mäusen, wo man schon gesehen hat, dass gewisse Marker, sozusagen Gebrechlichkeitsmarker, auch dann durch Training wieder besser werden können. Das ist aber sozusagen ein Hin und Her. Also ich grundsätzlich glaube ich, je besser man sich körperlich auch fit hält, und da kommen wir dann, das ist schon ein kleiner Ausblick Richtung Therapiemöglichkeiten, desto erstens bleibt man grundsätzlich gesünder und desto besser übersteht man auch solche Therapien, nicht? Also wenn man sich das mal vorstellt, das hat mein Chef mal so als schönen Vergleich, Herr Professor Falk, als schönen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, naja, wenn man jetzt so eine Herzoperation über sich ergehen lassen muss, das ist im Endeffekt wie ein mittelschwerer Verkehrsunfall. Ja, das Trauma, das muss man erstmal verkraften. Und natürlich ist jemand, der fit und stabil und sportlich ist, wird das besser verkraften als jemand, der quasi gebrechlich ist und gar nicht mehr sonst auch im Leben aus dem Knick kommt.
Aber was hilft mir denn jetzt, wenn ich diese beiden Sachen weiß? Was hilft mir denn dann zu wissen, wie aktiv das Gen ist oder nicht? Wenn ich fit bin, bin ich widerstandsfähiger. Wenn ich weniger fit bin, bin ich es nicht. Also da muss ich doch nicht vorher noch ein Gen finden, was mir das sagt, was ich sowieso schon sehe, Frau Vogel.
Ja, vielleicht kann ich das mal beantworten. Wenn wir wissen, was die Ursache für die Erkrankung ist, also wie zum Beispiel eine verminderte Aktivität von diesem S100A1-Gen, dann kann ich im nächsten Schritt untersuchen, und das haben wir in unserer Studie auch gemacht, wie kann ich denn diese Aktivität von einem bestimmten Gen verändern? Also wenn ich jetzt in die Therapie gehe, sehen wir zum Beispiel, was Simon kurz erwähnt hat, wenn wir Mäuse trainieren, also auf ein Laufband setzen, dann haben wir bei diesen Mäusen auch Muskelproben genommen und auch die Aktivität der Gene bestimmt. Und wir sehen genau in diesem Fall bei diesem Gen, dass mit Sport, also mit Ausdauertraining, die Aktivität erhöht werden kann. Das ist sozusagen im Umkehrschluss ein Beleg dafür, wenn wir uns mehr bewegen, mehr Sport treiben, können wir bestimmte Gene in ihrer Aktivität verändern. Und erst wenn ich natürlich die Grundlagen kenne, also was passiert in meiner Zelle mit meinen Genen, wie kann ich diese Gene bestimmt verändern? Und das sind zum Beispiel durch Sportinterventionen und dann kann ich natürlich entsprechend intervenieren und Therapieformen anbieten.
Also Aktivität hoch heißt ja in unserem Fall gut, Aktivität niedrig heißt in unserem Fall das Risiko für Gebrechlichkeit ist höher und eben auch das Risiko, bei schweren Operationen am Ende schlechter rauszukommen oder länger zu brauchen, um sich zu erholen, ist eben höher.
Genau.
Sie haben jetzt beide schon gesagt und angedeutet immer, wie wichtig auch der Lebensstil ist für eben auch eine Aussage über das mögliche Gebrechlichkeitsrisiko. Wenn man das beides zusammennimmt, würden Sie sagen, was ist wichtiger oder was ist der Punkt am Ende, wenn man sich fragt, muss ich einem 16-Jährigen sagen, hey, deine Genaktivität ist verdächtig niedrig, wahrscheinlich wirst du mit 40 ein Problem kriegen?
Also vielleicht muss man das so beantworten, wenn man sich jetzt die Maßnahmen, die man ergreifen sollte, um Gebrechlichkeit entgegenzuwirken, ist es eigentlich ein komplexer Ansatz. Das heißt auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, was wir schon gesprochen haben, Aktivität, also zum Beispiel regelmäßiges Training, zusammengesetzt auf Kraft- und Ausdauertraining, Koordinationstraining. Auf der anderen Seite, was Sie gerade fragten, Ernährungskonzepte, das heißt eine ausgewogene Ernährung, keine Unterernährung, proteinreich. Und das in Kombination noch mit kognitivem Training. Also Kognition ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir gemessen haben in unserer Studie, der einen ganz wichtigen Einfluss nimmt oder ein Parameter ist für Gebrechlichkeit. Das heißt, wir müssen auf verschiedenen Ebenen, würde man dem 16-Jährigen dann empfehlen, auf verschiedenen Ebenen eingreifen, dass man möglichst breit gefächert dieser Erkrankung entgegenwirkt. Also es gibt nicht eine Strategie, die man empfehlen würde, sondern auf verschiedenen Ebenen eingreifen.
Und weiß man denn, oder gibt es, wenn man sagt, man kann dieses Gen aktivieren oder man kann die Aktivität erhöhen, hat man eben so eine Art kritisches Level, wo man sagen würde, das ist in jedem Lebensalter irgendwie echt viel zu wenig, da muss man was machen. Und es gibt andere Leute, die haben genetisch so viel Glück, dass dieses Gen immer aktiv ist, egal wie faul sie sind?
Das ist eine gute Frage, das können wir einfach noch nicht beantworten. Was wir im Prinzip zunächst als Bestätigung gemacht haben, ist in Kooperation mit einer anderen Gruppe von Christina Norm am Institut, die vor allen Dingen an Gebrechlichkeit forscht. Wir haben Probanden im gesunden Alter oder im jüngeren Alter, die gesund sind, untersucht und haben in Blutproben von den Patienten ebenfalls S100 gemessen. Und wir sehen auch hier, je höher die Werte oder die Aktivität dieses Gens ist, umso höher ist in dem Fall die Handgreifkraft. Das ist sozusagen für uns eine erste Bestätigung, dass wir sozusagen dem richtigen Gen auf der Spur sind. Was jetzt natürlich folgen muss, ist in anderen Patientengruppen, zu welchem Zeitpunkt, wie Sie fragten, ab wann, gibt es einen kritischen Wert, aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, ehe wir das genau bestimmen können, beziehungsweise genau sagen können. Was ich noch sagen kann, wir haben natürlich auch ergänzende Studien im Labor gemacht, wir sagen dazu In-vitro-Modelle von Muskelzellen, um das Ganze zu belegen. Und wir sehen auch wirklich, wenn wir dieses Gen, wir sagen dazu ausschalten, dann sind die Muskelzellen wirklich in ihrer in ihrem Wachstum vermindert. Das heißt, sie haben wirklich einen Funktionsverlust. Das ist für uns sozusagen nochmal so ein tatkräftiger Beleg, dass wir wirklich da einen Zusammenhang sehen, der nicht zufällig oder einen Zusammenhang sehen, der nicht einfach nur zufällig ist, sondern ist wirklich die Funktion der Muskelzellen beeinflusst, wenn wir das ausschalten, das Gen. Und alles andere muss dann müssen die zukünftigen Projekte zeigen.
Und Herr Sündermann, was heißt das für Sie? Sie haben ja dann, wenn Sie in der Kardiologie, also im Herzzentrum, die Patienten haben, dann sind die ja schon da, dann sind die schon krank und in der Regel sind sie auch schon gebrechlich. Was machen Sie mit dieser Information?
Genau, das eine hatte ich ja schon gesagt, das ist die Berücksichtigung dieser Information als Risikofaktor in der Diskussion um die optimale Therapie pro Patient, nicht? Und was man schon auch zunehmend jetzt feststellt, dass man eben dieses Konzept, der Patient kommt rein, wie Sie sagen, der ist ja dann eh schon da, der wird zugewiesen von einem externen Kollegen und dann heißt es, hier mach mal Operation und dann hinterher geht der wieder und dann ja wissen wir auch nicht mehr so richtig, was mit dem passiert. Das ist aber natürlich etwas altertümlich. Wir wollen ja den Patienten auch ganzheitlich behandeln. Und das heißt, was wir jetzt zunehmend machen wollen, ist die Patienten früher sehen. Die kommen ja nicht, werden ja nicht beim Kardiologen außerhalb der Klinik am Montag gesehen und werden am Mittwoch operiert, sondern das ist meistens ein längerer Prozess, nicht? Also da sind manchmal 2, 3, 4 Wochen dazwischen oder sogar noch länger. Das heißt, man könnte den Patienten schon früher vorgestellt bekommen. Das wäre gut. Und wenn man dann sieht, dass es ein Patient, der gebrechlich ist, dann kann man diese Zeit nutzen, um zu sagen, okay, wir wollen aber das Ergebnis für den Patienten verbessern, indem wir ihm zum Beispiel einer sogenannten Prähabilitation zuführen. Das ist quasi die Rehabilitation vor der Operation. Da gibt es auch viele schon klinische Studien tatsächlich dazu, aus der Herzchirurgie jetzt noch nicht so viele, aber da wollen wir unbedingt dran arbeiten. Das ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Es gibt aber aus anderen Fachdisziplinen quasi das nachgewiesen, dass diese prähabilitativen Maßnahmen tatsächlich das Outcome der Patienten nach einer Operation verbessern, nicht? Und diese prähabilitativen Maßnahmen, die würden eben Dinge wie körperliches Training, wie Ausdauertraining, koordinatives Training, aber auch eben Ernährungsumstellung, Optimierung von Blutparametern beinhalten. Und damit kann man durchaus dem Patienten helfen. Das sind trotzdem noch Zukunftsvisionen, denn unser Gesundheitssystem ist leider etwas langsamer als unsere Ideen. Und insofern ist das tatsächlich, es geht um Kostenübernahmen, es geht um die Kostenträger, die das akzeptieren müssen als sinnvolle Therapie. Da muss man sehr schlagkräftige Studien vorlegen, aber daran würden wir arbeiten. Das ist das, was wir als Kliniker jetzt draus machen können. Wir wissen, wir können hier noch besser werden für den Patienten.
Das finde ich total beeindruckend, eben zu sagen, wir können im Vorfeld schon viel, viel mehr machen, um Patienten sozusagen fit zu machen für so eine Operation, damit sie das alles auch besser verkraften. Jetzt haben wir aber ja nicht nur, oder sagen wir mal andersrum, es gibt ja unglaublich viele Erfahrungen damit, Menschen klar zu machen, beweg dich, iss besser, iss weniger Fleisch, iss weniger Fett, koch lieber selbst. Da gibt's ja ganz, ganz viele Forschung dazu. Und man weiß aber ja auch, so richtig Nachhall findet das nur bei wenigen. Warum verändert man nicht einfach das Gen?
Das kann man machen und es ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil für das genau das Gen, was wir herausgefunden haben, S100A1, gibt es klinische Studien bereits, erste präklinische Studien, wo man versucht, die Aktivität zu ändern. Das war nicht im Zusammenhang mit Gebrechlichkeit, sondern um die Herzfunktion zu verbessern. Das heißt, in dem Fall hat man mit einer sogenannten Gentherapie, sogenannten Adenoviren, versucht, die Aktivität zu erhöhen. Und genau das wäre so ein Ansatz, den man sich vorstellen kann. Da muss man dann natürlich genau überlegen, wo appliziert man sowas, wie kann man sowas beeinflussen, zu welchem Zeitraum. Aber das wäre im Prinzip das, was man sich vorstellen kann, dass man die Aktivität von diesem Gen verbessert, sei es jetzt über bestimmte Viren oder über, kennt man vielleicht so ein bisschen schon aus den Medien, CRISPR-Cas-Systeme, die werden das ja schon angeschaut.
Genschere, genau. Da haben wir übrigens auch mal einen sehr, sehr schönen Podcast zu machen, den ich jedem nur empfehlen kann.
Gibt's für die Muskeldystrophie, für die Erkrankung, gibt's ja schon wahnsinnig große Erfolge und das könnte ich mir sehr gut in dem Fall vorstellen. Das muss man natürlich jetzt in den nächsten Jahren erstmal bestätigen, weiter testen, ob man, wenn man die Aktivität erhöht, welche Prozesse man dann sonst noch beeinflusst in anderen Zellen vielleicht. Das muss man natürlich erstmal noch auf solidere Füße stellen. Aber das wäre im Prinzip über diese Genschere, könnte man sich das momentan sehr gut vorstellen. Oder es gibt ja gerade die sogenannten Polyagonisten, die sogenannte Abnehmspritze, das ist ja jetzt in aller Munde, die relativ erfolgreich ja eingesetzt wird. Da braucht man halt nicht mehr die tägliche Disziplin.
Aber Muskeln kriegt man davon nicht. Das eher im Gegenteil, ne?
Eher im Gegenteil, genau. Aber wenn man sich im Prinzip die Möglichkeiten anschaut, was man beeinflussen kann. Das wollte ich sozusagen als Beispiel damit sagen, dass man medikamentös, das testet man ja dann, ne? Wie kann man diese Gene beeinflussen? Sei es jetzt vielleicht durch eine proteinreiche Diät kann man das noch erholen oder durch bestimmte Substanzen zum Beispiel, ne? Wie das ja bei diesen Compounds der Fall ist. Ne? Das ist dann die Frage, die man sich stellt, wie man die Aktivität erhöhen kann.
Dann lassen Sie uns doch gerade zum Schluss noch eine kleine Wette auf die Zeit machen oder gegen die Zeit machen. Herr Sündermann, wie lange muss ich noch vorher trainieren, bevor ich bei Ihnen erfolgreich operiert werde? Frau Vogel, wann kann ich hoffen, dass Sie mir so weit sind, dass Sie meine Gene auf Trab bringen, ohne dass ich trainiere?
Oh, ich hoffe, dann bin ich noch nicht in Rente, aber
ich frage jetzt nicht, wie alt Sie sind, aber es dauert dann ganz offensichtlich noch ziemlich lange. Herr Sündermann, wie ist es bei Ihnen? Konservativ trainieren?
Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Abnehmspritze da zugelassen war, aber schon alleine diese Zeit, ne, das müssen wir überlegen, das wird dann ein Medikament quasi oder eine Gentherapie, das dauert schon alleine in der Zulassung viele Jahre, aber ich war beeindruckt, wie schnell jetzt bei dieser Studie die Ergebnisse vorlagen, also eben auch die genetischen Untersuchungen. Deswegen hier wird man schon schnell vorwärts kommen. Die Umsetzung, dann die Integration in den klinischen Alltag, das wird noch länger dauern. Aber ich denke auch, also wenn wir jetzt vielleicht, sagen wir mal, von einem Jahrzehnt reden, dann denke ich, da könnte das durchaus schon sein, dass man in 10 Jahren dann tatsächlich da drüber spricht, wer kriegt die Muskelspitze und wer kriegt sie nicht.
Also dann müssen wir einfach sagen, alle die heute zugehört haben, sind besser bedient, wenn sie trainieren und nicht die Wette darauf machen, dass Frau Vogel schnell genug arbeitet, bis das Gen so weit ist, dass es dann sozusagen per Therapie auf Vordermann gebracht wird. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Tja, also weiter trainieren oder wieder trainieren besser. Viel Spaß dabei, bis zur nächsten Woche. Herzliche Grüße, tschüss, Ihre Ursula Weidenfeld. Ciao.